Steingarts Morning Briefing, der Podcast.
Guten Morgen. Mein Name ist Chelsea Speaker und heute ist Freitag, der 21. Januar. Eine politische Binse lautet: Wo gesprochen wird, wird nicht geschossen. Die Kommunikation muss klar sein, gerade in Zeiten wie diesen, wo Russland die Ukraine bedroht und den Westen herausfordert. Und was macht Joe Biden? Der US-Präsident schwächelt. Er verrennt sich in wirren Aussagen. Man müsse sehen, ob Russland in der Ukraine ein minor incursion vollziehe, also ein kleineres Eindringen.
Russia will be held accountable if it invades, and it depends on what it does. It's one thing if it's a minor incursion and then we end up having a fight about what to do and not do, etc.
Was bitte ist ein kleineres Eindringen? Ab wann wird daraus eine echte Invasion? Was will Joe Biden der Welt damit sagen, dass er ein kleineres Eindringen erlaubt? Dafür erntet er massive Kritik, unter anderem vom Präsident der Ukraine. Ein Jahr nach seiner Ernennung zum Präsidenten findet der Mann im Weißen Haus den Ton nicht. Sein Außenminister muss es richten. Anthony Blinken heißt der Mann. Er war gestern zu Gast bei der Atlantikbrücke in Berlin und fand klare Worte. Man könne über Russlands Sicherheitsbedenken reden, aber die Unabhängigkeit der Ukraine sei nicht verhandelbar.
Russia has concerns about its security and actions that it says the United States and Europe and NATO are taking that somehow threaten that security. We have profound concerns about the actions that Russia is taking that threaten our security. We can talk about all of that. But we will not treat the principles of sovereignty or territorial integrity enshrined in the UN Charter, affirmed by the UN Security Council, as negotiable.
Außerdem sagte er, was aus amerikanischer Sicht der Kern des Problems ist, dass Wladimir Putin die Ukraine nicht als eigenes Land anerkenne. Sie sei ein Teil Russlands. Das habe er schon 2008 gesagt.
There's been a lot of speculation about President Putin's true intentions. But we don't actually have to guess. He's told us repeatedly. He's laying the groundwork for an invasion because he doesn't believe that Ukraine is a sovereign nation. He said it flat out to President Bush in 2008, and I quote, Ukraine isn't a real country.
Heute trifft Blinken seinen russischen Amtskollegen Sergei Lavrov. Dabei müssen beide umschalten von Monolog auf Dialog. Monologe überlässt man lieber den Poeten. Am 20. Januar 2021 stand die damals 22-jährige Amanda Gorman am Rednerpult des Kapitols, die jüngste Dichterin, die jemals bei der Amtseinführung eines US-Präsidenten aufgetreten ist.
If we're to live up to our own time, then victory won't lie in the blade, but in all the bridges we've made. That is the promised glade, the hill we climb, if only we dare it, because being American is more than a pride we inherit. It's the past we step into and how we repair it.
Gestern wurde ein Essay von ihr in der New York Times veröffentlicht, ein Jahr nach dem Amtsantritt von Joe Biden. Ich möchte Ihnen einige Sätze daraus vorlesen, von denen die Politik auch in diesen Tagen lernen kann. Sie sagt: Auch wenn wir getrauert haben, sind wir gewachsen. Auch wenn wir erschöpft sind, haben wir erkannt, dass wir den Berg, den wir besteigen, gemeinsam erklimmen müssen. Die Tatsache, dass wir müde sind, bedeutet, dass wir uns per Definition verändert haben. Wir sind mutig genug, auf unsere Angst zu hören und aus ihr zu lernen. If nothing else, this must be known. Even as we've grieved, we've grown. Even fatigued, we found that this hill we climb is one we must mount together. We are battered, but bolder, worn, but wiser. I'm not telling you to not be tired or afraid. If anything, the very fact that we're weary means that we are, by definition, changed. We are brave enough to listen to and learn from our fear. This time will be different, because this time, we'll be different. We already are. Unsere weiteren Themen heute Morgen: Professor Hendrik Streeck spricht mit meinem Kollegen Rasmus Buchsteiner über Omikron, den Ausweg aus der Pandemie und warum es die oft diskutierte Herdenimmunität gar nicht gibt.
Nein, Herdenimmunität gibt es für solche Viren leider nicht. Vielleicht irgendwann in der Zukunft werden wir einen Impfstoff entwickelt haben, der sehr viel besser ist, der zum Beispiel auch eine sterile Immunität erreicht. Aber das erreichen wir mit diesen Impfstoffen nicht. Und auch nach einer Infektion sehen wir ja, gibt es keine Herdenimmunität.
Unsere Börsenreporterinnen Anne Schwed und Annette Weisbach berichten über die neuen Quartalszahlen vom Streaming-König Netflix und welche Pharmaaktie gerade gehypt wird. Wir hören einen denkwürdigen Moment aus dem mexikanischen Fernsehprogramm und staunen über Bono von U2 und seine besondere Selbstreflexion. Seit Tagen erleben wir immer neue Rekordstände bei den Corona-Neuinfektionen. Die Omikron-Variante hat Deutschland und Europa längst erreicht. Aber, und das ist die gute Nachricht, diese Variante des Coronavirus verläuft bisher milder als zunächst befürchtet. Doch auch das gehört zur Wahrheit, das Virus wird nie ganz verschwinden. Das sagt der Virologe Professor Hendrik Streeck. Er ist Direktor des Institutes für Virologie an der Uni Bonn und Mitglied des Corona-Expertenrats der Bundesregierung. Unser Chefkorrespondent Rasmus Buchsteiner hat mit ihm gesprochen über die Grenzen der Maßnahmen, die Herdenimmunität, die es bei Corona so nicht gibt, und über die Impfpflicht. Aber hören Sie selbst.
Herr Streeck, guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Wir sind ja mitten in der Omikron-Welle. Was steht uns jetzt da bevor in den nächsten Wochen und Monaten?
Naja, also wir müssen schon davon ausgehen, dass die Zahlen noch weiter nach oben gehen werden. Also wir haben ja früher immer auf den R-Wert geschaut und der ist noch über 1, also in dem Bereich, der uns sagt, dass es noch ein weiteres Wachstum gibt, auch wenn der sich langsam abflacht. Aber wir müssen noch mit höheren Fallzahlen rechnen und das bedeutet eben auch mit Ausfällen in dem Personalbereich, in den kritischen Infrastrukturen und aber auch, man muss das auch nochmal betonen, auch eine stärkere Belegung in den Krankenhäusern. Also doch Leute, die da mal einen schwereren Verlauf haben, medizinisch oder intensivmedizinisch sogar behandelt werden müssen.
Aber von der allseits befürchteten Überlastung des Gesundheitssystems der Intensivstation sind wir Augenblick, Stand jetzt noch weit entfernt, oder?
Ja, und das ist auch gut, dass wir davon weit entfernt sind. Wir sehen vor allem aber auch die Belegung, wie in anderen Ländern auf den Normalstationen, die dann eben nicht intensivpflichtig sind. Trotz allem wissen wir ja noch nicht, wann die Welle wieder umkehrt und in welche Richtung sich die Zahlen bei uns bewegen. Also im Grunde muss man im Moment achtsam sein und das genau beobachten. Jeder muss für sich selber schauen, wie er seine Kontakte reduziert, wenn er dem Virus entweichen will.
Für die Ministerpräsidentenkonferenz Anfang der Woche heißt das jetzt was mit dem Bundeskanzler? Sind Kontaktbeschränkungen nicht mehr in der Form zu verschärfen wie bisher?
Das kann ich nicht sagen, was die Ministerpräsidenten beschließen. Das ist ja im Grunde am Ende eine politische Frage. Im Grunde sind wir im Moment in einer Situation, die angespannt ist und wir ja diesen deutlichen Anstieg der Fallzahlen sehen, aber gleichzeitig, wie wir eben schon beschrieben haben, keinen Anstieg auf den Normalstationen oder im intensivmedizinischen Bereich, sodass man in meinen Augen in einer Phase ist, wo man das genau beobachten muss weiter, aber keine weiteren Maßnahmen treffen muss. Was aber diskutiert werden muss, wie man weiter damit umgeht, wenn wir an die Grenzen der Testkapazitäten kommen.
Und was kann man da zum Beispiel, welche Optionen, welchen Instrumentenkasten hat man dort?
Ich denke, dass es schon begründbar ist, dass man sich mehr auf die Antigentests verlässt, also die Schnelltests, wenn die professionell durchgeführt wurden. Die können vor allem in den Anfangsphasen, der Beginn der Infektion, können sie mal eine Infektion übersehen, aber sie können eigentlich sehr gut zeigen, wenn jemand nicht mehr infektiös ist. Also die Idee, dass sich jemand, der in Isolierung ist, also infektiös gewesen ist, dass der sich über einen Antigentest freitesten kann. Eine andere Überlegung, die man haben sollte oder was man diskutieren sollte, wenn wir zu viele Ausfälle aufgrund von Quarantäne haben, dann sollte man diskutieren, ob eine Quarantäne in diesem Sinne überhaupt noch verhältnismäßig ist.
Erleben wir gerade das, was manchmal auch genannt wird, eine schmutzige Immunisierung, ein Durchrauschen des Erregers?
Naja, es ist nicht wirklich ein Durchrauschen des Erregers, da wir ja wirklich viele Maßnahmen ergriffen haben und Kontaktbeschränkungen ergriffen haben. Wir versuchen schon, so gut es geht, auf der einen Seite Infektionen zu verhindern und wir bewerben, wo wir können, die Impfung und das Booster, damit, wenn man Kontakt mit dem Virus macht, dass man eine Infektion entweder verhindert, aber in jedem Fall einen schweren Verlauf verhindert. Man muss trotzdem aber sagen, dieses Virus wird endemisch bleiben. Wir werden nicht in eine Phase reinkommen, wo das Virus in den nächsten Jahren verschwunden sein wird. Das muss man sich einfach klar machen, sodass wir auch mit diesen wiederkehrenden Infektionen und mit diesem akzeptablen Risiko nach einer Impfung ja umgehen muss und das nicht nur persönlich als Einzelne, aber auch insgesamt als Gesellschaft, dass wir hier eben ja zwar Infektionen haben werden, aber jeder die Chance hat, sich so gut es geht auch davor zu wappnen, und das ist eben die Impfung.
Wie weit sind wir denn noch entfernt von diesem endemischen Zustand, den Sie da beschreiben, Herr Strick?
Na, der endemische Zustand ist ja in der Theorie sehr gut beschrieben. Das ist, wenn genügend Grundimmunität in der Bevölkerung da ist, dass sich gar nicht mehr so viele Menschen infizieren können. Das ist bei so einem respiratorischen Virus in der Praxis relativ schwer zu greifen, weil wir ja alle sehen, dass man sich auch nochmal infizieren kann oder nach der Impfung sich infizieren kann, sodass man eigentlich das dann etwas weiter greift, diesen Begriff, dass wir genügend Immunität haben, dass es zwar zu Infektionen immer wieder im Herbst und Winter kommt, wie bei allen anderen endemischen Coronaviren, die wir ja schon bei uns haben, aber die nicht mehr die Hauptbelastung des Gesundheitssystems sind.
Also ich verstehe Sie richtig, die Hoffnung auf eine Herdenimmunität, die war von Anfang an falsch. Christian Drosten hat ja selbst gesagt, er glaubt da nicht mehr dran.
Nein, Herdenimmunität gibt es für solche Viren leider nicht. Vielleicht irgendwann in der Zukunft werden wir einen Impfstoff entwickelt haben, der sehr viel besser ist, der zum Beispiel auch eine sterile Immunität erreicht. Aber das erreichen wir mit diesen Impfstoffen nicht. Und auch nach einer Infektion sehen wir ja, gibt es keine Herdenimmunität. Was es aber gibt, das sind Herdeneffekte. Also dass, wenn man eine gute Immunität hat gegen das Virus, dass so eine Kontaktkette eher auch mal abreißt. Aber wir werden auch dauerhaft mit diesem Virus leben lernen müssen.
Und mit den Impfungen?
Wie meinen Sie das mit den Impfungen?
Mit regelmäßigen Impfungen.
Nein, das glaube ich auch nicht, dass wir regelmäßig eine Corona-Auffrischimpfung brauchen. Wir sehen ja deutlich, dass es nach der Impfung zwar keinen sterilen Schutz vor der Infektion gibt, aber es gibt einen Schutz vor dem schweren Verlauf und der ist relativ langanhaltend. Wir wissen noch nicht, wie lang, weil wir das ja nicht voraussehen können. Womit ich eher rechne, dass man in den höheren Jahrgängen, zum Beispiel ab 60 plus, im Herbst und Winter immer wieder eine Impfangebot machen wird, dass man ältere Menschen rät, sich impfen zu lassen in den Herbst- und Wintermonaten, aber dass nicht jeder Bürger ja aufgefordert wird, sich impfen zu lassen, weil das eigentlich nach einer Grundimmunität nicht mehr notwendig ist.
Nächste Woche debattiert ja der Bundestag erstmals über eine Impfpflicht. Sind Sie dafür, das Ganze wieder vom Tisch zu nehmen? Verstehe ich Sie da richtig?
Also ich war zwar auch schon bei der Delta-Welle sehr skeptisch einer Impfpflicht gegenüber eingestellt, aber gerade mit Omikron haben sich hier ja auch die Spielregeln ein wenig geändert. Wir sehen, dass nach einer Doppelimpfung zum Beispiel ein Geimpfter sich genauso häufig infizieren kann wie ein Ungeimpfter. Das wird herabgesetzt durch eine Boosterimpfung, aber wir sehen auch, dass dieser Schutz nach 3-4 Monaten auch wieder verloren geht. Aber was dauerhaft bleibt, ist ein guter Schutz vor einem schweren Verlauf. Bei den Älteren lässt es immer ein wenig nach, aber wir haben hier nicht dieses Pendant einer sterilen, also vollkommen schützenden Immunität. Das ist bei anderen Viren, wo wir eine Impfpflicht hatten oder haben, anders. Die Pocken konnten wir durch eine Impfpflicht ausrotten weltweit. Die Masern sind theoretisch ausrottbar und wir haben solche Phänomene wie Herdenimmunität Daher ist es sinnvoll, dort eine Impfpflicht zu haben. Beim Virus, wo wir nur eine Grundimmunität aufbauen, also das Virus sich trotzdem weiter verbreiten wird, macht in meinen Augen eine Impfpflicht keinen Sinn. Zusätzlich können wir gar nicht sagen, was für Varianten noch kommen und wie dann die Schutzdauer und Schutzwirkung der Impfung in der Zukunft sein wird.
Aber Karl Lauterbach, der Gesundheitsminister, der begründet ja die Impfpflicht, seine Forderung just damit, dass wir mit einem höheren Maß an Grundimmunität in den Herbst gehen müssen. Das Argument lassen Sie nicht gelten.
Nee, ist es natürlich wünschenswert, mit einem höheren Grundimmunität in den Herbst zu gehen. Aber dazu zählen in meinen Augen eben auch die Genesenen. Wir haben schätzungsweise, also und das sind konservative Rechnungen, haben wir 8 Millionen Genesene in Deutschland. Mit einer Dunkelziffer von mindestens den Doppelten sind das 16 Millionen, die auch eine Grundimmunität haben. Viele sind davon auch geimpft, einige sind auch vielleicht doppelt infiziert gewesen. Aber das ist auch ein sehr guter Schutz vor einem schweren Verlauf, wenn man genesen ist. So, da ist die Frage dann am Ende, wie viele Menschen haben eigentlich noch keine Immunität, die auch ein höheres Risiko haben für einen schwereren Verlauf. Also bei den über 60-Jährigen haben wir bereits eine Impfquote, und das ist die Mindestimpfquote, die errechnet ist, von fast 90%. Wir wissen, dass wir es gar nicht so genau beschreiben können, wie viele eigentlich geimpft sind, könnte auch höher sein. Plus wir haben noch eine nicht definierte Zahl von Genesenen. Das ist schon eine sehr gute Quote unter der vulnerablen Gruppe. Und ich glaube, das muss man sich jetzt im Sommer mal genauer angucken, vielleicht auch mit Studien, wie hoch eigentlich die Grundimmunisierungsquote in der Bevölkerung ist.
Ist sie hoch genug, dann wäre das Signal für einen Freedom Day, oder täusche ich mich da?
Ja, ich glaube nicht, dass wir so einen Freedom Day feiern können, weil das Virus wird ja nicht weg sein. Und dieser Übergang von der Pandemie in eine Endemie ist ja ein schleichender Übergang.
Ich meine jetzt den Abschied von wirklich Grundrechtseinschränkungen, Maßnahmen, wie wir sie kennen seit 2 Jahren.
Ich denke schon, dass wir zum März Frühjahr, wenn es wieder wärmer wird, werden die Fallzahlen rasant nach unten gehen. Und wir werden sehr, sehr niedrige Fallzahlen haben. Da denke ich, ist es ganz klar für mich, dass wir alle Maßnahmen fallen lassen sollten. Im Herbst und Winter, und dazu zählt jetzt, dass wir uns darauf vorbereiten, müssen wir eben auch wieder mit dem Anstieg der Fallzahlen rechnen. Und das darf aber nicht wieder bedeuten, dass wir zum dritten Mal davon überrascht werden, sondern uns darauf vorbereiten, dass wir auch so krisenresilient werden, dass das nicht mehr in bestimmten Maßnahmen mündet.
Also wir brauchen ein ganz konkretes Ausstiegs-Übergangsszenario für den Weg raus aus der Pandemie.
Ganz genau.
Professor Streeck, ich sage bis hierhin herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Na, da hat man gestern nach Börsenschluss doch noch kurz bei Netflix auf Pause gedrückt, um sich kurz die neuesten Quartalszahlen des Streamingdienstes anzuschauen. Mehr weiß meine Kollegin Anne Schwedt in New York. Guten Morgen, Anne.
Hey Chelsea.
Gestern kamen die neuen Zahlen von Netflix raus. Sieht soweit ganz gut aus, aber auf altem Niveau sind sie trotzdem noch nicht, oder?
Ja, das ist echt verrückt. Die Zahlen sehen gar nicht mal so schlecht aus. Bei den Gewinnen und den Nutzerzahlen konnte Netflix die Erwartungen der Analysten übertreffen. Bei den Umsätzen wurden sie genau erfüllt. Den Anlegern war das aber offenbar nicht genug. Zum Börsenschluss stand bei der Netflix-Aktie schon ein Minus von 1,5%. Und als dann die Zahlen rauskamen, stürzte die Aktie nachbörslich zeitweise um fast 20% ab. Absolut übertriebene Reaktion meines Erachtens. Die Anleger hatten zum Ende des Jahres wohl noch mit mehr Abonnenten gerechnet oder drauf gehofft zumindest, weil da ja neue Serien und Filme rauskamen, die sich wegen der Pandemie so lange verzögert hatten. Der Streaming-Anbieter konnte im 4. Quartal weltweit auch 8,3 Millionen neue Abonnenten gewinnen, aber die Anleger sehen darin eine Verlangsamung beim Nutzerwachstum und Netflix hat auch bestätigt, dass es im laufenden Quartal nur mit 2,5 Millionen neuen Abonnenten rechnet. Im ersten Quartal 2021 waren es noch knapp 4 Millionen neue. Netflix macht dafür teilweise die Konkurrenz wie zum Beispiel Apple und Disney verantwortlich und dabei ging es bei der Disney-Aktie auch nach unten. Also ich halte es persönlich für einen totalen Panikverkauf und bin da jetzt ehrlich gesagt auch gespannt, ob das heute ein paar Schnäppchenjäger zum billigen Einstieg nutzen werden.
Vielen Dank, Anne. Und damit geht es nach Frankfurt zu meiner Kollegin Annette Weißbach. Guten Morgen, Annette.
Guten Morgen, Chelsea.
Der Corona-Totimpfstoff der Firma Valneva hilft wohl auch gegen Omikron. Das ist eigentlich eine gute Nachricht, die sich auch direkt im Aktienkurs zeigt, oder?
Ja, es ging ordentlich bergauf gestern. Mehr als 20% im Plus schloss die Aktie von Valneva, dem österreich-französischen Biotech-Unternehmen, aus dem Handel. Und der Grund dahinter ist, dass es eine Studie gibt, eine Laborstudie, die besagt, dass dieser Totimpfstoff, der noch nicht zugelassen ist, wenn dreimal geimpft, auch eine sehr hohe Wirksamkeit gegen Omikron hat. 87% soll die Wirksamkeit sein, wenn man, wie gesagt, dreimal impft. Das Unternehmen wartet immer noch auf die Zulassung des Impfstoffes, aber sagt weiterhin, dass man erwartet, dass diese Zulassung im ersten Quartal diesen Jahres kommen wird von der Europäischen Arzneimittelbehörde und dass man dann ab April anfangen könnte, den Impfstoff auch zu verimpfen und auszuliefern. Die Erwartungen von Investoren sind relativ hoch. Es gibt ja recht viele Menschen, die genau auf so einen Totimpfstoff warten, um sich dann erst impfen zu lassen. Also die Nachfrage dürfte stark sein.
Danke, Annette. Ich wünsche dir ein schönes Wochenende.
Danke, Chelsea. Dir auch ein schönes Wochenende.
Und was geht eigentlich gar nicht?
Dass Klischees manchmal doch stimmen. Den Deutschen wird oft nachgesagt, sie seien nicht gerade emotional. Und wenn man sich die mexikanischen Nachrichtenmoderatoren anschaut und anhört, ja, dann sind wir im Vergleich dazu ziemlich, sagen wir mal, sachlich. Aber was war passiert? Der Nachrichtenmoderator Leonardo Schwebel des mexikanischen Senders Telediario Guadalajara spricht in seiner Sendung über das Tragen von Masken. Die Inzidenzzahlen in Mexiko sind auf Rekordniveau, aber nur knapp die Hälfte der Menschen ist geimpft. Und als der Moderator dann zum Thema Impfen kommt, verliert er kurzerhand die Kontenance. Und das hörte sich dann so an.
Ustedes, malditos antivacunas, bola de imbéciles, ya déjense de fregaderas y por lo menos pónganse el maldito cubrebocas.
Impfverweigerer seien Trottel und Idioten, schreit der Moderator hier in die Kamera. Rüde, aber effektvoll. So ein emotionaler Ausbruch wäre in Deutschland undenkbar. Wenn hierzulande übers Impfen berichtet bzw. kommentiert wird, dann hört sich das eher so an wie beim Tagesthemenkommentar hier von Sarah Frühauf an.
Die Einschränkungen sind notwendig, ohne Frage, wären aber nicht nötig gewesen, wenn mehr Menschen verantwortlich gehandelt hätten. Alle Impfverweigerer müssen sich den Vorwurf gefallen lassen, an der derzeitigen Situation mitschuld zu sein. Sie tragen Mitverantwortung dafür, dass die Gesellschaft wieder unter Druck gerät.
Und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass sich auch erfolgreiche Musiker manchmal für ihre Werke schämen. Wie zum Beispiel Bono. Der Frontmann der weltbekannten Band U2 schaut kritisch auf die Anfänge seiner Band zurück. Er gibt heute zu, dass er bis heute mit dem Namen der Band hadert. Das hat er jetzt in dem Podcast Award Chatter zusammen mit seinem Bandkollegen The Edge verraten.
This was just after punk. Punk was sort of starting to dissipate and we just thought, okay, this is a moment to start something fresh. So it was the one we chose, and we didn't really love it at first.
I still don't.
But we kind of decided to live with it.
Yeah, I mean, I really don't.
Die Band hat in ihrer 40-jährigen Karriere mehr als 150 Millionen Alben verkauft. Trotzdem, sagt der 61-Jährige, falle es ihm schwer, die frühen Songs zu hören. Und das liege nicht an der Band, sondern vielmehr an seiner Stimme.
I guess I just wonder, why do you find it, you've said, a bit difficult to listen to the early stuff?
It's the voice. The band sound incredible. I just found the voice very strained and kind of not macho.
Viele Songs gibt es nicht, auf die Bono stolz ist. Die meisten fände er cringe, wie er hier sagt.
Whoa. The one that I can listen to the most is Miss Sarajevo with Luciano Pavarotti. Genuine, most of the other ones make me cringe a little bit. Although Vertigo probably is the one I'm proudest of. I know that's strange because it's a kind of punk rock song, but it's the way it connects with the crowd.
Na gut, wenn Vertigo der einzige Song ist, auf den Bono wirklich stolz ist, dann sollten wir heute Morgen dieses Meisterwerk richtig anhören. Mein Name ist Chelsea Speaker und ich wünsche Ihnen jetzt einen tollen Start ins Wochenende. Same time, same place.
All of this can be yours. Just give me what I want.